Geräteeigenschaften. Wird's besser oder auch nicht?
Ja, ist immer noch in der Software selbst relativ gering. Sprich nochmal irgendwie kurz zwei, drei Sätze.
Hertha Union Victoria, schieß mich tot, keine Ahnung.
Ja, du bist nämlich hier echt nur auf halber Lautstärke durch.
Gut, schieben wir es mal noch ein bisschen näher. Was nu?
Ja, muss noch kurz was sagen, ein bisschen.
Ja, reinschreien kann ich hier schlecht, aber.
Nee, um Gottes Willen. Nee, das sieht aber gut aus. Die Ausschläge gehen nicht nur auf die Haut, sondern auch im Programm ein bisschen nach oben. Sehr gut. Gut,
versuchen wir es mal.
Hallo und herzlich willkommen bei unserer achten Episode des Goaltaku Podcasts in diesem Jahr. Mein Name ist der Tobias, ich bin der @kondrei bei Twitter und auch in dieser Episode bin ich nicht alleine mit einer etwas anderen Aufstellung, als wir uns eigentlich Ben ja krankheitsbedingt aus. Ich habe trotzdem gute Nachrichten, denn wir haben den Stefan hier. Grüß dich, Stefan.
Moin zusammen.
Ja. Der Stefan beehrt uns nämlich, Entschuldigung, der beehrt uns nämlich aus Berlin. Ne? Wir sind ja eigentlich hier in Bonn ansässig und Stefan ist der Vorsitzende unseres Berlin-Chapters sozusagen. Und ja, der ist jetzt dankenswerterweise eingesprungen, weil wir haben nämlich für unseren jetzt anstehenden Jahresrückblick ein wenig was vor uns, auch ein wenig Zeit, die wir investieren. Es ist mal immerhin jetzt erster Advent heute, wir haben besinnliche Zeit, wir möchten ein wenig entschleunigen und so werden wir uns nach und nach den einzelnen Ligen in Japan widmen und gerade da ist Stefan doch die ideale Besetzung. Immerhin ist er der Mann fürs Feine, für die kleinen Amateur- und Profiligen in Japan. Stefan, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo, also wie wie er schon sagte, mein Name ist Stefan. Ich bin auf Twitter unterwegs als SMNTC Silverfox in einem Wort. Meine Fachgebiete sind im Wesentlichen die JFL, J3, das ist so im Sinne von Mann fürs Feine, untere Ligen, gleichzeitig aber auch der Mann fürs Grobe. Das zweite Part bei mir bei Transfermarkt.de ist, dass ich im Moment schwer beschäftigt bin, die ganzen Transfers reinzuhauen, die sich jetzt so langsam anfangen anzubahnen. Tobias meinte, ich sollte vielleicht auch noch so ein bisschen darlegen, wie ich überhaupt zum japanischen Fußball gekommen bin. Es ist im Wesentlichen eine Kombination aus zwei Leidenschaften. Ich bin seit heute auf den Tag genau 18 Jahre Schiedsrichter. Und von so erklärt sich eigentlich schon die Leidenschaft zum Fußball. Und Japan hat sich unabhängig dazu entwickelt während meiner Studienzeit, wo es dann auch mit Manga und Anime so ein bisschen angefangen hat. Und die Kombination ist dann vor ein paar Jahren eingetreten über anfangs DE Wikipedia-Artikel schreiben und EN Wikipedia-Artikel schreiben und verbessern. Und mit der Zeit ist es dann auch zunehmend Richtung Transfermarkt rübergewandert. Ich bin jetzt fest dabei seit Ende 2016.
Ja, und auch eine große Unterstützung. Die Frage, warum jetzt die JFL zum Beispiel oder die kleineren Ligen?
Das lässt sich ganz einfach erklären. Als ich angefangen habe, war J1 durch dich besetzt. Wir hatten für die J2 unseren Datenpfleger, J3 hat Schmidti gemacht. Und Ben hat noch so ein bisschen im Hintergrund sich mit der Historie befasst und ja, ich wollte eigentlich auch noch so ein bisschen noch beitragen. Hab zufällig gesehen, dass die JFL ein bisschen verwaist war. Zuletzt wurde sie, als ich angefangen habe, 2014, mitten in der Saison abgebrochen. Und ja, kurz dann habe ich mich dann den Amateuren angenommen.
Ja, ist auch, glaube ich, auch nicht das uninteressanteste Thema, sage ich mal. Wer jetzt so nachkommt, in die unteren Ligen, in die J3 vor allem. Ganz großer Einsatz immer und schön, dass du da bist, auch heute jetzt hier. Und genau, wir hatten ursprünglich überlegt, heute Abend mit der großen Runde uns die komplette Saison anzuschauen, 2018. Jetzt haben wir uns gedacht, wenn wir schon den Stefan hier haben, dann fangen wir doch jetzt heute erstmal mit den kleineren Ligen an, arbeiten uns so langsam die Pyramide hoch. Und die nächste Episode würde es dann geplant nächstes Wochenende geben, wenn dann nämlich auch wirklich die komplette Saison durch ist. Es steht ja noch der Kaiserpokal an im Laufe dieser Woche. Es steht am Wochenende noch das Relegations- oder beziehungsweise das finale Playoff-Spiel zwischen Iwata und Tokio Verdy an. Das heißt, dann können wir das Ganze in unseren Saisonrückblick noch mit einfließen lassen. Da sind wir ganz im Zeichen, ne, des Jahresendes. Heute kommen ja auch irgendwie, glaube ich, bei allen möglichen Privatsendern hier die großen Jahresrückblicke mit Günter Jauch und weiß ich nicht was. Und da müssen wir auch natürlich auch irgendwas gegenhalten, finde ich. Genau, wir fangen an, Stefan, mit deinem Steckenpferd, der Japan Football League. Da hat es ja wenig Überraschendes gegeben. Der letztjährige Meister ist auch der aktuelle Meister. Wie dominant war es denn diesmal?
Es war noch krasser als sonst. Also Honda FC wird nicht umsonst der Torwächter der J-League genannt. Dieses Jahr hatten sie eine Siegesserie drin, wo 18 Spiele am Stück gewonnen worden ist. Also es gab am 6. Mai, 9. Spieltag, zu Hause gegen Nara Club eine 1-0 Niederlage und danach dann 18 Siege am Stück und dementsprechend sind sie dann sowohl in der Hinrundenserie als auch insbesondere in der Rückrundenserie, was bis zu dieser Saison noch getrennt gewertet wurde, weggezogen wie nicht richtig gescheit.
Du sagst es gerade schon, also die JFL ist ja in diesem zweiteiligen System, was wir auch die letzte, also vor 2 und 3 Jahren in der J-League wieder hatten, Hin- und Rückrunde. Hebt man das jetzt auf? Hatte ich das richtig verstanden?
Ja, das ist richtig. Das ist für die kommende Saison wird das wieder gestrichen. Ich vermute mal, das ist auch nicht zuletzt deswegen der Fall, weil Honda sowohl letztes Jahr beide Halbserien gewonnen hat, als auch dieses Jahr beide Halbserien gewonnen hat und dadurch die eigentlich vorgesehenen Endspiele zwischen Hin- und Rückrundensieger ersatzlos entfallen sind.
Also hat man sich sozusagen der Realität sozusagen hingegeben und lässt jetzt einfach eine normale Saison spielen dann nächstes
Jahr. Richtig.
Okay. Was natürlich für die Japan Football League immer für uns interessant ist, die wir uns ja auch viel mit diesen Profiligen dann auch beschäftigen, da gibt es ja jetzt einige Newcomer oder zumindest ja, Newcomer in der J3 nächstes Jahr.
Naja, einige ist jetzt übertrieben. Also wir haben jetzt mit Vanrara Hachinoe den Aufsteiger, der es dieses Jahr auch geschafft hat, wo so letztes Jahr noch knapp als 5. der Gesamttabelle gescheitert sind. Zudem schickt sich der FC Imabari aus Shikoku an, so langsam auch Richtung J3 zu streben. Komme ich gleich noch zu. Und der dritte der aufstiegsberechtigten Vereine wäre der Nara Club. Theoretisch würde es noch einen vierten geben, das wäre Tokyo Musashino City, aber bei denen stimmt die Infrastruktur, was J3 angeht, noch nicht hundertprozentig, so dass sie jetzt schon im zweiten Jahr in Folge noch keine J3-Lizenz bekommen haben. Vermutlich geht es da vornehmlich um Stadion und sonstige infrastrukturelle Geschichten, aber wir sind mal zuversichtlich, dass das innerhalb der nächsten Jahre dann auch so geklärt wird, dass da auch der Aufstieg angegangen werden kann. Ich meine, sie sind jetzt lange genug in der JFL dabei, sie sind Gründungsmitglied seit 1999. Einer der 3 verbliebenen Gründungsmitglieder. Die anderen beiden sind Honda und Sony Sendai. Mhm. Von daher wäre es bei Musashino so langsam mal fällig, dass sie hochgehen.
Genau, Vanrara Hachinoe, hat das schon gesagt, ist eigentlich schon länger so ein bisschen auf der, sag ich mal, Stufe zum Profi-Club. Hat auch immer, glaube ich, für Japan Football League Verhältnisse eine relativ große auch Zuschauerzahl, die da sich die Spiele anguckt.
Das ist richtig, ja. Also die letzten paar Jahre waren es immer so 2000 plus. Sind auch sehr prominent in sozialen Medien vertreten. Also jetzt die letzten 2 Jahre hatten sie in verschiedenen Online-Plattformen immer einen Service, dass die Fans die Auswärtsspiele online gucken konnten. Mhm. Und die auch weltweit zugänglich waren. Also wer mal für dieses Jahr bei YouTube gucken möchte, also der wird findet sämtliche Auswärtsspiele 2018.
Cool.
Und ja.
Haben ja auch einen relativ großen, sag mal, prominenten Fan. Ich weiß nicht genau seinen Namen, aber der mit einem Tigerkopf im Stadion rumläuft, und das ist so ähnlich wie bei Ehime FC mit dem Frosch, dass er also als Promi-Fan da dieses Team unterstützt, diese Tigermaske, hat auch, glaube ich, bei Twitter irgendwie 8000 Follower. Ganz witzige Geschichte auf jeden Fall. Persönlich freut es mich sehr, dass Van Raure jetzt als Nordlicht in diesen semi-professionellen Fußball in der J3 League mit dem Schritt zum professionellen Fußball eintreten wird. Genau, anders als Imabari FC, das Prestige-Projekt von Takashi Okada. Du hattest ja gesagt, die hatten es jetzt nicht geschafft. Das war aber denkbar knapp, richtig?
Ja, hinten raus war es denkbar knapp, aber sagen wir mal so, sie haben die Saison recht inkonstant begonnen, so ein bisschen achterbahnmäßig, haben nichts so richtig auf die Reihe gekriegt in der ersten Halbserie, sind dementsprechend auch nur auf Platz 7 nach 15 Spielen gestanden. Zu Anfang der Rückrunde wurde es dann noch ein bisschen ärger. Da hat man dann nach Gang dreimal verloren, auch gegen so Kaliber wie Honda und Van Raure. Da waren dann schon 10 Punkte zwischen dem Top-4-Bereich und der Position Imabaris. Irgendwas muss man sich dann geschafft haben, zusammenzurappeln, weil dann haben sie nämlich eine sichere Serie mit 6 Siegen am Stück gestartet, sind dann auch wieder an den Aufstiegsbereich rangekommen. Leider scheint es aber dann hinten raus irgendwie der Sprit ausgegangen zu sein, auf gut Deutsch gesagt, weil aus den letzten 2 Spielen hat man nur noch einen Punkt holen können, musste dann am letzten Spieltag, am vorletzten Spieltag, pardon, Sony Sendai wieder auf Platz 4 vorbeiziehen lassen. So, also hat mit gleichen Punktzahl, aber der schlechteren Tordifferenz geendet, wenn ich das richtig im Kopf habe. War knapp auf jeden Fall.
Ja, ist vor allem für Okada natürlich bitter. Also Takashi Okada ist ja auch bekannt als Trainer der Nationalmannschaft Japans. Ich glaube, WM 2002 war es, glaube ich. Und versucht eigentlich schon seit Jahren mit diesem Imabari FC aufzusteigen. Imabari an sich ist relativ groß bekannt. Also wenn man zum Beispiel in Japan diese Muff-Towels besorgt, also diese Schals, die allerdings Handtücher sind, was ich jedem empfehlen möchte, der ins Stadion geht, weil es gibt nämlich keine Papiertücher dort. Jedenfalls sind diese alle immer aus Imabari, also eine bekannte Stadt für derartige Produkte, Webstoffe und ähnliches. Mhm. Ja, hat es jetzt wieder nicht geschafft. Ich hätte es schön gefunden, mit 2 Aufsteigern hätte man die J3 dann wieder ein bisschen aufwerten können und alles, was dafür sorgt, dass diese U23-Teams vielleicht auch mal irgendwie rausgekickt werden, finde ich grundsätzlich eigentlich angenehm. Aber die sind auch nächstes Jahr, glaube ich, wieder in der J3 dabei.
Richtig, also bis jetzt werden mal keine Anstalten gemacht, da FC Tokio, Gamba und Cerezo rauszunehmen. Also ist vielleicht auch der Parität jetzt so ein bisschen geschuldet. Dieses Jahr haben wir ja mit 17 Teams gespielt, nächstes Jahr werden es dann 18. Ist immer angenehmer, wenn alle in Aktion sind, als wenn da eins spielfrei ist. Aber ich glaube, wir greifen gerade so ein bisschen auf J3 vor.
Ja, das ist richtig. Das wollen wir gleich abdecken. Genau. Du hattest gesagt, Tokio Musashino. Die waren zumindest zwischendurch auch ein bisschen dran, aber sind dann, glaube ich, auch so kurz vorm Ende hin punktemäßig abgesackt und hätten auch die Lizenz gehabt. Deswegen auch da ein bisschen bitter.
Nee, Musashino hätte die Lizenz nicht gehabt.
Achso, Entschuldigung.
Musashino hätte es nicht wohl gehabt. Genau. Ja, ich bin hinten raus deswegen abgesagt, weil dann im September, als die Lizenzen rausgegeben wurden, dann Musashino wieder nicht dabei war. Und dann hat man sich gedacht, okay, legen wir ein bisschen die Füße hoch, versuchen wir es nächstes Jahr nochmal. Ist halt so. Also ich vermute mal, du spieltest da eher auf Nara Club an.
Naja, stimmt, also bin ich durcheinander gekommen, aber ich hatte durcheinander geworfen, aber Musashino war trotzdem nah dran. Also die hätten ja fast zumindest dann so einen Aufstiegsplatz einnehmen können, zumindest sportlich.
Ja, das stimmt, ja. Also wir haben auch über weite Strecken keinen schlechten Ball gespielt, bis dann halt die Lizenzvergabe dazwischen kam.
Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Der japanische Fußball versucht halt mit diesen Lizenzen ähnlich des DFBs da eine Gesundung, sage ich mal, der Vereine beim Aufstieg irgendwie zu ermöglichen. Ist natürlich dann manchmal schade. Wir hatten dann so Geschichten wie mit Machida Sell, wie in der J2, wenn man da schon mal kurz das noch mit einbringen kann, die dann auch super gespielt haben, am Ende dann auch, ja, sage ich mal, die mögliche Meisterschaft und den Aufstieg halt nicht hätten machen können. Ja, aber so ist es nun mal. Deswegen, JFL, Nara Club, du hattest es gerade dann doch erwähnt, da hatte ich mich vertan. Die Mannschaft mit den Schlabbernzügen. Immer ganz schöne Trikotdesigns.
Ja, wobei da jetzt Trikotdesignmäßig die letzten Tage erstmal ein kleiner Scare drin war, weil sie plötzlich mit einem komplett anderen und nüchternen Logo im Stile von Juventus Turin ankamen. Aber ich glaube, da kann man Entwarnung geben, wir werden auch nächstes Jahr Schlawanzüge haben, weil das aktuelle Wappen soll auch weiterhin uneingeschränkt benutzt werden.
Ja, sowieso ikonisch mit dem Hirsch drauf oder diesem Rehkitz eher, die ja Sinnbild sind auch für diese Innenstadt in Nara. Also wer schon mal da gewesen ist, wird es kennen. Ganz kleiner Club, hatte aber auch ein bisschen Probleme mit dem Zuspruch am Ende gehabt, oder? Also rein von den Zuschauerzahlen hätte es nicht gereicht, aufzusteigen.
Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen mit der sportlichen Situation einhergegangen. Also man kann Nara durchaus als Serientäter bezeichnen. 3 Siege am Stück, 5 Niederlagen am Stück und so zog sich das dann die ganze Saison durch. Also Konstanz sieht jedenfalls anders aus. Dementsprechend sind sie dann halt auch nur auf Platz 8 in der Tabelle reingefahren. Und ja, schauen wir mal, was da nächste Saison geht.
Ja, genau. Ja, deswegen, also die Japan Football League nächstes Jahr dann mit einem normalen Meisterschaftsmodus. Wer ist für dich der Favorit?
Die Frage ist jetzt hoffentlich nicht ernst gemeint, in Anbetracht der Tatsache, dass Honda die letzten 5 Jahre 4-mal die Meisterschaft gewonnen hat.
Ja, also wenn man
Also,
Geld draufsetzen sollte, wäre es Honda FC.
richtig, ja, seit Einführung der J3, wo dann auch die JFL so ein bisschen restrukturiert wurde, ist Honda eigentlich Dauerseriensieger. Die sind einzig und allein 2015 mal kurz von Sony Sendai abgelöst worden, die da im Endspiel gegen Vanrare den bessere Ende im Elfmeterschießen für sich hatten. Und ja, es würde mich sehr wundern, wenn 2019 nicht anders laufen würde als die letzten 3 Jahre, wo Honda das Ding wieder gewuppt hat.
Ja.
Vielleicht, sorry,
Ja,
was wolltest du
sprich
sagen?
du, ich wollte.
Ja, vielleicht, wenn Sony sich ein bisschen anschickt, immer Bari noch eine Schippe draufpackt. Osaka habe ich ein bisschen mit auf der Rechnung, dass da was kommt. Vielleicht Nara, aber das ist eher ein Longshot und ansonsten mal gucken, was das sich sonst noch anbietet, dass das wenigstens ein bisschen wieder mehr Spannung reinkommt. Aber ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wie die ersten paar Wochen, Monate der Saison laufen, bevor man da was Aussagekräftiges treffen kann.
Du hattest gerade den FC Osaka erwähnt. Wir können auch schon mal vielleicht auf die nächste Saison schauen. Der FC Osaka hat sich jetzt ja auch eine Heimatstadt zugelegt, richtig, ne? Vorher war es ja nur die
Richtig.
Provinz.
Richtig. Sie haben sich jetzt vor ein paar Tagen erst Higashi Osaka, also im Wesentlichen Ost-Osaka, als neue Heimatstadt ausgeguckt. Und allein die Tatsache, dass sie sich jetzt eine feste Homebase in Anführungszeichen zugelegt haben, ist immer so ein bisschen Indikator dafür, dass da gegebenenfalls demnächst irgendwie der Status des 100-Jahr-Plan-Vereins beantragt werden soll, der somit die wichtigste Voraussetzung für den Aufstieg in die J3 ist.
Genau, du hattest sogar ich sehe gerade nochmal hier in unserem Skript, du hattest sogar noch als Honorable Mention, also als ja, positive Erwähnung wert, nochmal den FC Osaka genannt, die ja auch, wie gesagt, eine starke Saison gespielt hatten dieses Jahr, ne, in der Japan Football League.
No.
Ja, die
Ja.
Aufsteiger, Wajaro Miyazaki, da hast du auch noch einen kleinen Teil zugeschrieben. Wie haben die sich geschlagen?
Ja, wo wir Teje Vajaro eben schon erwähnt hatten, also es war so ein bisschen Two-Face, würde ich fast sagen. Also in der Hinrunde haben sie fast nichts auf die Reihe gekriegt. Die einzige Ausnahme war ein sehr deutliches 8:1 gegen Mitaufsteiger Kobaltoro Onagawa. Und dementsprechend waren sie dead last nach der Hinrunde und haben auch kurz vor Ende der Hinrunde noch den Trainer gewechselt. Und das scheint wohl gefruchtet zu haben, mit Beginn der Rückrunde komplett ausgewechselt die Mannschaft. In der Rückrundentabelle waren sie teilweise Fünfter, Vierter, irgendwo kurz vor Ende. Bevor sie dann hinten raus auch so wieder ein bisschen eingesackt sind. Aber letzten Endes hatten sie dann doch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, was so zu Juni, Juli noch nicht so richtig zu erwarten war. Ja, und wo wir gerade bei Absteigern sind, also die Situation mit Imabari, dass sie vorne nicht aufgestiegen sind, hat sich dann auch so ein bisschen auf Kobaltoro Onagawa ausgewirkt. Die hatten noch krassere Probleme dieses Jahr, hatten unheimlich Schwierigkeiten in der Liga Fuß zu fassen. Es ist komplett nicht so richtig gelungen. Den letzten Sieg hatten sie dann auch am 12. Spieltag gefeiert und mit Beginn der Rückrunde gab es eigentlich nur noch Niederlage nach Niederlage nach Niederlage nach Niederlage, so dass man schon relativ deutlich sehen konnte, wo die Reise hingeht. Allerdings bis zum vorletzten Spieltag hatte Kobaltore auch durchaus noch die Chance, die Klasse zu halten, weil ungefähr zeitgleich haben auch die Yuzu Keizai University Dragons aus Yogasaki auch eine ähnliche Serie hingelegt. Die haben auch nichts mehr auf die Reihe gekriegt, sodass es dann am vorletzten Spieltag im direkten Duell dann quasi als Abstiegsendspiel kam. Ja, was passiert? Kobaltore führt bis zur 90 plus dritten Minute mit 2:1, machen kurz vor den vermeintlichen Siegtreffer. Dann gibt's in der 90 plus dritten Minute einen langen Schlag vom Torhüter der Dragons hinten aus der eigenen Hälfte nach vorne. Der Ball fliegt und fliegt, dipst einmal auf, geht über den Torwart ins Tor rein zum 2:2 Ausgleich. Und dadurch bleiben Kobaltore dann auf dem letzten Platz sitzen und steigt letzten Endes dann auch ab, da Imabari das dann am letzten Spieltag nicht mehr wuppen konnte.
Ja, ist natürlich bitter dann für Kobaltore als sag ich mal, richtig getrennter Club bei der Ryutsu Keizai Dragons University. Ich krieg den Namen schon wieder gar nicht hin. Ist es ja gar nicht so einfach. Die sind ja eigentlich, sind es ein eigenständiger Club, sind aber mit dieser Universität verknüpft. Oder vertue ich mich da jetzt?
Richtig. Also im Wesentlichen hat die Ryutsu Keizai Universität drei Vereine. Erstmal die erste Mannschaft, die in der Universitätsliga in Kanto mitspielt. Dann haben wir die Dragons als aktuell zweite Mannschaft, die sich auch aus Spielern der Universität stellt und seit 2000, lass mich lügen, ich glaube 15, überraschend den Aufstieg in die JFL geschafft hat. Und dann gibt's als dritte Mannschaft in der Kanto Regionalliga noch den Ryutsu Keizai University FC, die allerdings ihrerseits auch schon JFL-Erfahrung haben. Sie sind 2004 im Zuge, wo noch Universitätsmannschaften zugelassen waren für die JFL, aufgestiegen. Und nachdem man das dann Ende 2009, Anfang 2010 quasi sauber getrennt hat zwischen Vereinsmannschaften und Universitätsmannschaften, hat man dann aus der seinerzeit JFL-Uni-Mannschaft den RKU FC gegründet und ja, das ist dann seitdem die dritte Mannschaft in Anführungszeichen.
Okay, genau. Und die Dragons in der Liga sind auch dementsprechend aber als semi-professionelles Team auch zu betrachten, haben aber keine Bestrebungen irgendwo in Richtung J3 dergleichen.
Richtig, das ist ja allein schon qua der Tatsache der Fall, dass jedes Jahr der Kader stark wechselt. Also als Beispiel 2016 standen sie dank des Gewinns der Hinrunde dann am Ende der Saison gegen Honda FC im Finale, haben das dann, nachdem sie sich im Hinspiel noch mit einem 2:2 sehr achtbar aus der Affäre gezogen haben, im Rückspiel mit 2:0 verloren. 2017 hat die Gesamttabelle einen Mittelfeldplatz hergegeben und ja, 2018 jetzt, nachdem die ganzen guten Spieler auch dann mehr oder weniger in die J-League hochgezogen worden sind, ist halt der vorletzte Tabellenplatz rausgekommen, was dann, wenn Vanrare nicht aufgestiegen wäre, auch einer der beiden Abstiegsplätze gewesen wäre. Okay. Also da sieht man schon, dass da ein sehr wankelmütiger Zustand jedes Jahr. Es ist die Wundertüte der Liga sozusagen.
Okay. Gucken wir nochmal kurz im letzten Punkt auf Saison 2019. Wir hatten jetzt gerade thematisiert, Kobaltore Onagawa wird absteigen. Dafür kommen aber zwei neue Teams rein.
Richtig, und zwar hat sich in der Regionalliga Champions League, nein, kein Witz, die heißt wirklich so, in der Endrunde Matsui City FC und Suzuka Unlimited FC durchgesetzt. Honorable Mentions in der Endrunde waren dann der FC Carrier, auch ein alter J-League-Verein, war mit Gründungsmitglied 1990, ist dann Mitte der 2000er abgestiegen.
JFL meinst du, ne? Nicht
Ja,
J-League.
Entschuldigung, JFL
Ja.
natürlich. Und als JFC Miyazaki dabei, also sehr Miyazaki-lastig wäre das geworden, wenn da der JFC aufgestiegen wäre, mit drei Teams dann. Aber ich schweife gerade ein bisschen ab, glaube ich. Matsue City, ja, also Matsue hat die Chugoku Regionalliga dieses Jahr dominiert ohne Ende. Sie haben auch den Sakaijin-Pokal gewonnen, also so nach dem Kaiserpokal der zweitwichtigste Pokal Japans und man kann ihn, glaube ich, auch als Amateurpokal bezeichnen. Da sind sie durchmarschiert wie das heiße Messer durch die Butter. Haben, glaube ich, die gesamte Saison lediglich ein Spiel verloren. Das war in der zweiten Runde des Kaiserpokals. Ich weiß jetzt gar nicht mehr gegen wen, aber ich glaube Nagasaki. Aber nagelt mich
Ja,
jetzt nicht
kann
drauf
sein.
fest. Oh, so da, also so dass Matsu da eigentlich verdienter Aufsteiger ist. Also ich erwarte auch nächste Saison wenigstens einen Mittelfeldplatz von denen. Also wenn der Kader so zusammenbleibt, wie er jetzt zusammenbleibt, können sie da durchaus mitwischen.
Suzuka Unlimited ja auch schon häufiger so ein bisschen kurz mit dem Aufstieg geliebäugelt, aber da ist, sagt es jetzt nicht so dominant der Aufstieg gewesen.
Jein, also sie haben sich in ihrer Regionalliga ausgerechnet mit Karia ein sehr enges Duell geliefert. Ich glaube, das ging letzten Endes auf Tordifferenz raus, dass Suzuka der Meister geworden ist. Und ja, also es ist schön, dass sie es jetzt endlich gepackt haben. Sie standen, weil da gibt es nämlich noch eine Spezialgeschichte. Vor 2 Jahren, also in der Saison als Präfekturrivale Ferté-Mihé den Aufstieg geschafft hat, haben die beiden Vereine sich in allen wichtigen Wettbewerben regelmäßig Derbys geliefert. Also neben der Tokai Regionalliga war das dann der Sakaijin, wo sich Suzuka im Finale gegen Vertin durchgesetzt hat. In der Vorrundengruppe der Champions League Regionalliga Meister hat sich Suzuka mit Vertin gemessen, wo sie sich dann beide über Gruppensieger und Wildcard für die Endrunde qualifiziert hatten. Und ausgerechnet dann in der Endrunde schnappt Vertin im direkten Duell Suzuka den eigentlich sicher geglaubten Aufstieg weg. Also ich kann mir vorstellen, dass da zumindest noch eine oder zwei Richtungen aus besagtem Jahr offen sind. Umso toller ist es, dass wir das Mie-Döbel dieses Jahr dann, nächstes Jahr dann endlich wieder haben.
Genau, Suzuka Unlimited dann gegen Fertin Mie, angelegt an die Nummer 14 von dem niederländischen Spieler. Den Namen weißt du jetzt bestimmt besser als ich.
Johan Cruyff
Johan
natürlich.
Cruyff, ja, Dankeschön. Okay, ja, die Japan Football League wird auch dann nächstes Jahr dann auch durch dich gepflegt, denke ich mal. Also wer Lust hat, wem der ganze J1, J2, J3-Kram, den wir hier im Gold Haku Podcast häufig besprechen, nicht ausreicht, wer seine Extradosis braucht. Die Japan Football League, auch bei Transfermarkt alles verfügbar und unser Freund Stefan hier, der absolute Ansprechpartner im deutschsprachigen Raum, solange niemand was anderes behauptet, für die Japan Football League. Von daher, genau, auch eine sehr spannende Geschichte und dieses Konzept des 100-Jahr-Plans-Vereins kann man auch bei Wikipedia, glaube ich, nachlesen. Das hast du ja damals gepflegt, wenn ich das richtig mich erinnere.
Ja, wird auch noch gepflegt. Also jetzt, wir haben jetzt erst vor wenigen Tagen einen neuen Verein, der einen Antrag gestellt hat. Und zwar ist das Teiji Wajarum Miyazaki. Also mittelfristig zeigte sich dann auch für die Präfektur Miyazaki der erste J-League-Verein ab. Der Antrag ist noch in Bearbeitung. Über ihn entschieden wird wohl irgendwo im Laufe des Februars.
Ah, okay, also.
Oh, ja. Also mal gucken, was da rauskommt. Ferner habe ich auch so noch so ein bisschen Miyu Biwako-Shiga im Verdacht, dass die da auch noch den aktuell noch in Bearbeitung befindlichen Antrag seit ewigen Zeiten vielleicht auch noch mal ein bisschen boosten wollen, dass der dann gegebenenfalls auch noch angekommen wird, angenommen wird. Aber wird sich alles noch zeigen, ob die derartiges planen.
Blicken wir eine Etage höher. Die J3 League, die Übergangsliga vom semi-professionellen in den professionellen Bereich für viele Teams. Dieses Jahr stand die J3 League ganz im Zeichen der Präfektur Kagoshima. Das betrifft die beiden Aufsteiger. Beide aus der Präfektur, der, ja, soll ich sagen, aus der Hauptstadt namensgebende Kagoshima United FC, eine Fusion zweier ortsansässiger Vereine vor einigen Jahren, der seit dem Aufstieg in die J3 League schon immer so ein bisschen kurz davor war, das immer dann doch auf den letzten Meter nicht ganz schaffte, aufgrund auch vielleicht also mancher Regularien, die noch eingehalten werden mussten. Und zu meiner positiven Überraschung, und da verweise ich auch gerne nochmal auf die letzte Episode unserer Hajime Mashite-Reihe, der FC Ryukyu von der Insel Okinawa, die sogar sich letztendlich als Meister der J3 League, ja, sag ich mal, ihre Saison veredeln konnten, jetzt auch aufstiegsberechtigt sind, dank eines Stadionneubaus von vor 2 Jahren oder beziehungsweise Upgrades. Und dementsprechend blicken wir mal auf die Saison. Der FC Ryukyu am Ende ja doch ein berechtigter Meister, ein guter Meister für diese Saison.
Ja, durchaus, durchaus. Also bei dem Vorsprung, den die Jungs aus der Präfektur Okinawa und nicht Kagoshima... Also
ach, Entschuldigung.
Okinawa ist eine eigene Präfektur, also keine Panik, passiert. Wie viele Punkte hatten sie Vorsprung? Also war mehr als 10 auf jeden Fall. Ich habe gerade die Tabelle nicht hundertprozentig im Kopf.
Du erzählst weiter, ich guck's mir an.
Gut. Ja, also es zeichnet sich durchaus schon sehr früh ab, dass Ryukyu nach oben geht. Sie haben den Aufstieg dann 5 Spieltage vor Schluss schon klar gemacht, mit einem 1-0 gegen den direkten Konkurrenten Thespa Kusatsu Gunma. Was soll ich sonst noch sagen? Überragender Mann meines Erachtens bei Ryukyu, Yutomi Dokoro, der mit etlichen Vorlagen eigentlich so mit der Schlüsselspieler des Teams war, wo dann vorne die entsprechenden Stürmer einfach nur noch den Fuß hinhalten brauchen in den meisten Fällen. Schon fündig geworden?
Ja, ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Es sind insgesamt 13 Punkte mit 66 Punkten aus 32 Spielen der FC Ryukyu Meister. Gainare Totori hat am Ende nochmal aufgeholt in dem engen Verfolgerfeld und ist jetzt Dritter geworden mit 53.
Ja, freut mich. Anbetracht der Tatsache, dass sie da in den letzten paar Saisons eigentlich ziemlich in Tiefe zusammengespielt haben, der Trend erfreulich. Ich vermute mal, dass es liegt sehr stark mit den drei Brasilianern, die sie vorne drin haben, zusammen. Also insbesondere Fernandinho und Torschützenkönig Leonardo mit seinen 24 Treffern haben da einiges zu beigetragen. Mal gucken, wie sie sich nächstes Jahr geben.
Ja, FC Ryukyu, genau, Tomidokoro hattest du schon erwähnt, ist ja auch schon eine der absoluten Konstanten in dem Team. Ich hatte ja das Vergnügen, 2014 war ich ja mal unten, da war er ja auch schon einer der Schlüsselspieler und da bin ich auch ehrlich gesagt mal gespannt, wie der sich in der J2 schlägt, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, also wenn es jetzt nicht so Namen gewesen wären, dann wie Keita Tanaka, der dann in die zweite Liga hochgewechselt ist vom FC Ryukyu aus, dass Tomidokoro einer derjenigen wäre, der auch, sag ich mal, in den höheren Sphären sich sein Lohn und Brot verdienen könnte. Die Entwicklung hat mich auch ein bisschen überrascht diese Saison. Hatte ich, glaube ich, auch im Hajime Mashite schon erwähnt, weil ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass sich da viel entwickelt. Aber da haben sie doch auch einige, finde ich, gute junge Leute dann beim FC Ryukyu gehabt. Ne? Also wenn ich hier gucke, in den Torschützenlisten mit beiden 16 Treffern, Kazaki Nakagawa mit 23 Jahren und Yuta Togashi mit 22 Jahren, also auch wirklich noch in einem Fußballeralter, wo man sagt, wenn sie die halten können über noch vielleicht ein paar Jahre und die diese Leistung auch in der zweiten Liga bringen, also das könnte eine neue Konstante werden nach Tomidokoro.
Ja, definitiv. Wobei, wenn die wirklich in der Konstanz weiterspielen, denn dann wird früher oder später auch der ein oder andere J1-Club da anklopfen. Das liegt halt in der Natur der Dinge.
Ja, da muss man sowieso schauen. Das ist ja jetzt die heiße Phase, insbesondere dann für dich mit den Transfers. Da wird ja bestimmt der ein oder andere mal zumindest mal nachfragen, wie es ausschaut. Denn man muss ja auch davon ausgehen, dass in anderen Teams, sag ich mal, das größere Geld verdient werden kann als beim kleinen Club auf Okinawa.
Ja, auf jeden Fall.
Kagoshima United hat jetzt auch den Aufstieg geschafft. Vielleicht dazu noch ein, zwei Worte. Und das ohne, und das fand ich auch besonders beeindruckend, ohne den zweimaligen Torschützenkönig der J3 League, Noriaki Fujimoto, der ja mit Oita Trinita in die erste Liga aufgestiegen ist. Also da ist auch ganz spannende Entwicklung zu sehen im Süden Japans.
Joa. Ja, es ist wirklich sehr südlastig. Es ist eigentlich ein bisschen dahingehend dann schade, dass das die zwei Vereine jetzt nach oben weggehen und mit Rasuko Moto quasi der direkte Nachbarrivale in die J3 absteigt. Also das wären tolle Derbys geworden, glaube ich.
Das stimmt. Wir haben jetzt dann noch nächste Saison auf der Insel Kyushu haben wir dann noch Avispa Fukuoka. Oita Trinita geht nach oben weg, Rasuko Moto nach unten. Ja, Sagantos hat es auch geschafft, die Klasse zu halten. Dementsprechend ja, ist es dann, zumindest mit Fukuoka hat man da einen Club. Sonst fällt mir jetzt keiner auf die Schnelle ein.
Giravans, das Sorgenkind der J3 im Wesentlichen.
Ja gut, aber die sind die sind noch in der J3 und kommen wir direkt zum nächsten Thema, was ich eigentlich noch thematisieren wollte mit dir, Enttäuschung der Saison. Giravans Kita Kyushu ganz oben dabei. 2015 war es noch kurz vorm Aufstieg oder der Möglichkeit aufzusteigen. Scheiterte am Ende an Verbandsvorgaben, die nicht eingehalten werden konnten. Dementsprechend war dann ein Playoff-Platz weggenommen worden durch Giravans. Danach die Saison auch noch mit, ich weiß gar nicht, glaube ich, auch sogar neuem Stadion, dem Mikuni World in Kokura. Also ganz tolles Stadion, auf der einen Seite offen, das heißt, also wenn ein Ball zu weit nach außen geschlagen wird, der landet auch im Meer. Aus der einfachen ökonomischen Überlegung raus, es ist günstiger, die Bälle irgendwann wieder mit dem Schiff einzusammeln, als dass man da ein riesen Netz aufhängt. Aber trotzdem eine schöne Aussicht.
Ja, zum einen das mit dem Schiff und zum anderen, wenn du da ein Netz bei einem ankommenden Taifun spannst, ist das Netz dann auch nach zwei Windstößen nicht mehr da.
Genau, also ganz witzige Story dieses Clubs, aber danach dann da die Aufstiege nicht geklappt haben, dann die Ernüchterung, es ging dann schnurstracks in die J3 runter und selbst da ist es ja eine Katastrophe, gelinde gesagt, denn man ist mit Abstand Tabellenletzter, ein Platz, der eigentlich lange Zeit jetzt Yokohama, SCC oder Fujieda MyFC vorbehalten war. Vielleicht kurz, kannst du es festmachen, woran es bei Giravans liegt, dass die so weit unten sind?
Nicht wirklich. Also das Einzige, was ich mir gerade so auf die Schnelle zusammenreimen kann, ist, dass die vielleicht den Gainere-Effekt haben. Weil bei Tottori ist es ja seit dem Abstieg aus der J2 seinerzeit auch ähnlich gelaufen. Die haben stark angefangen und dann genauso stark nachgelassen über mehrere Saisons. Mhm. Das ist eigentlich wirklich nur seit dieser Saison erst wieder, dass das Gainere da oben mitspielt. Und ja, keine Ahnung, woran es bei Giravans gelegen hat. Also vielleicht einfach nur ein ganz schlechtes Jahr mit aller möglichen Pech, was man haben kann, gehabt. Und es dreht sich für nächste Saison einfach wieder um.
Okay, ein kleines Sorgenkind, was ich vielleicht noch in den Raum stellen wollen würde, wäre der AC Nagano Passero. Auch ein Team, was in der J3 schon mehrere Jahre, gerade in den Gründungsjahren, eigentlich immer prädestiniert gewesen wäre für einen Aufstieg. Hatten damals kein J2-taugliches Stadion mit Fertigstellung, dann allerdings nie wieder auf einen der beiden Playoff- bzw. Aufstiegsplätzen gelandet, am oberen Ende der Tabelle. Sind jetzt auch am letzten Spieltag, ist natürlich auch ein bisschen bedingt durch diese enge Tabellenkonstellation von Platz 13, ich gucke gerade bis Platz 8, aber sind am Ende auf Platz 10 gelandet. Auch weit trotzdem hinter den Erwartungen, hinter einem Azul Claro Numazu, hinter sogar den beiden Reserven aus Osaka. Da ist ja auch irgendwie ein bisschen die Entwicklung negativ zu betrachten, oder?
Das stimmt wohl. Ja. Also Nagano ist vielleicht so ein bisschen der etwas ältere Bruder von Giravans dieses Jahr. Also, die Situation kannst du eigentlich mehr oder weniger direkt vergleichen mit neuem Stadion und dann ging es plötzlich sportlich bergab. Keine Ahnung.
Ist natürlich dann auch bitter für die Zuschauerzahlen, die ja natürlich auch eine Größe sind am Ende für den Aufstieg. Da wird natürlich auch mal ein bisschen mit den Freikarten getrickst. Das hatte ich dann auch mitbekommen, als ich in Okinawa war. Da war kurz nach meinem Aufenthalt, wäre da ein Football-Sommer-Festival gewesen. Da hätten sie dann irgendwie, ich glaube, am Ende waren es 8000 Zuschauer oder so, obwohl da zu der Zeit, wo ich da war, 2014, selten mehr als 1000 Leute da ins Stadion gegangen sind. Also damit wird dann auch schon manchmal gearbeitet. Aber ja, bei Nagano war schon eigentlich immer von Anfang an eine relativ gute Fanbase, die jetzt allerdings natürlich sportlich ja, für ihr Team nicht mehr so die Relevanz sieht. Was ich vielleicht auch noch gerne noch thematisieren würde als letztes wäre Zespa Kusatsu Gunma. Ergibt sich die Schwierigkeit. Jetzt hat man am Ende dann doch noch wieder das Ruder ein bisschen rumreißen können. Ist wieder in Richtung zumindest der möglichen Aufstiegsplätze gekommen. Allerdings dann am Ende doch wieder Punkte liegen gelassen. Und da finde ich ein bisschen dramatisch, und das hatte ich mal vor, in so einem kleinen Post bei Facebook mal aufzudröseln. Jetzt mache ich es hier in diesem Format. Da ergibt sich das Problem, dass dieser Verein ein wenig unterwandert ist. Vielleicht nicht, ob du das so am Schirm hast.
Ja, so ein bisschen. Also sie sind ja qua, ich glaube, Manager-Ebene, ich weiß gerade nicht, wie der Manager heißt, auf jeden Fall qua Manager-Ebene mit Tonan Maebashi verbandelt. Tonan Maebashi ist auch ein Verein, der aktuell den 100-Jahr-Plan-Status innehat, allerdings im Moment in den Niederungen der zweiten Liga der Kanto-Regionalliga rumdümpelt und jetzt zum zweiten Mal in Folge knapp am Aufstieg gescheitert ist. Wobei es da dieses Jahr schon fast mehr Unvermögen war. Letztes Jahr war es noch ein bisschen Pech, dass da gleich zwei Vereine aus der JFL runtergekommen sind, in die Kanto-Regionalliga, wodurch dann auch der Abstieg von der Kanto 1 in die Kanto 2 sich erhöht hat. Ja, also das Problem bei zwischen Vespa und Tonan ist, dass da aktuell auffällig viele Leihgeschäfte zwischen beiden Vereinen passieren, gerade aufgrund der Verquickung der Manager-Ebene. Sodass Vespa gefühlt die besten Spieler plötzlich in der Kanto-Regionalliga spielen lässt, warum auch immer.
Ja, also da gab's auch von Fanseiten schon mehrere Aktionen mit Transparenten, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass eben der Vespa Kusatsu Gunma als sozusagen der Vorzeigeklub der Präfektur Gunma über die letzten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, der ausgehöhlt wird von der Manager-Ebene her. Den Namen habe ich jetzt auch nicht parat, aber es ist schon recht auffällig, dass diese vielen Leihgeschäfte von guten Spielern stattfinden. Und Karma is a bitch. Letztendlich scheitert es halt, wie du sagtest, an den Aufstiegen bei Tonan, dem eigentlichen Hauptstadtclub der Präfektur. Ne? Also Zespa Kusatsu Gunma. Ich bin mit meiner Freundin damals nach Kusatsu gefahren. Ist ja so ein Kurort in den Bergen. Der Präfektur. Und Maebashi ist halt die Hauptstadt, wo auch ein ja, so blöd es klingt, ein Markt ist, ja, der erschlossen werden könnte. Da kann ich die Idee verstehen. Es ist halt nur ja, schade natürlich dann für Despa, dass es ja, die Richtung halt geht, ne? Und dass man da so ein bisschen diese Verquickung irgendwie nicht los wird. Ne?
Ja, zum einen das und zum anderen, ich glaube, es drängen sich fast Parallelen zu Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig hier bei uns im Raum auf. Also je nachdem, so ein bisschen Stallorder und auch funktionierende Stallorder wäre da, egal in welche Richtung es letzten Endes geht ich glaube, im Extremfall, wenn sie die beiden Vereine dann eines schönen Tages dann mal zu einem großen Gunma-Verein verschmelzen würden, kann eigentlich nur gut tun dann.
Ja, der Trend geht ja zu den United-Vereinen, ne? Kagoshima ja. United, Fukushima United, warum nicht Gunma United? Ja? Von daher, ja, da muss man mal schauen, was das gibt. Ein Club, der schon ein bisschen älter ist, Despa, und Maebashi, ja, muss man mal schauen, was das gibt. Ja, das war unser Blick mal auf die J3. Und ja, ein bisschen prominenter platziert und auch, sag ich mal, in unserem, ja, kein Konglomerat, was wir hier bilden, auch eine etwas beliebtere Liga, ist die J2, wenngleich natürlich die, was die Datenpflege angibt, viel Arbeit macht, leider Gottes, mit ihren 22 Teams und 11 Spielen pro Spieltag von 42 Spieltagen. Nee. Naja, da ist in der J2 einiges passiert, oder?
Was meinst du jetzt mit einiges passiert?
Ah, ja, ich dachte, du hattest jetzt irgendwas gesagt. Entschuldigung, ich wollte dir jetzt Überleitung geben.
Nee, es ist durchaus viel passiert. Also wir hatten, glaube ich, selten so ein spannendes Aufstiegsrennen wie dieses Jahr. Mit sechs, sieben Vereinen, die sich konstant bis kurz vor knapp ziemlich eng um die Playoffs geprügelt hatten. Und allein am letzten Spieltag konnten ja auch noch vier Vereine Meister werden. Mhm. Also, letzten Endes ist es dann halt sehr zur Freude von Schmidi Matsumoto Yamaka geworden. Mhm. Knapp vor Oita Trinita. Und auf den Plätzen 3 und 4 sind dann Yokohama FC und Machida Selvia eingelaufen. Joa.
Ja, genau. Dröseln wir das mal einfach mal auf. Ich hatte, ursprünglich war ja geplant, mit dem Schmidi auch hier diese Podcast-Aufnahme zu machen. Da hätten wir ja den deutschsprachigen Experten für Matsumoto Yamaga da gehabt. Wie gesagt, alles unter Vorbehalt, solange da niemand ankommt und sagt, ey, ich kenne mich damit viel besser aus, ne? Geben wir ihm den Titel mal. Und ich hatte Schmidi mal gefragt, auch wenn er jetzt krank ausfällt, ob er dann mal hier so ein bisschen was zum Besten geben kann. Und lese ich einfach mal vor. Vom Schmidi, dass er zunächst einmal festhalten möchte, wie erleichtert er nach dem Saisonendspurt ist, dass Matsumoto es jetzt 3 Jahre nach dem Abstieg zurück in die J1 geschafft hat und mit dem ersten Platz sogar dann offiziell seinen ersten Titel im Profifußball geholt hat. Um aber ein besseres Verständnis um die Gefühlslage des Matsumoto-Fans, des Gemeinen, man kennt ihn ja, zu haben, muss man aber auch auf die vergangenen zwei Spielzeiten zurückblicken. 2016, im ersten Jahr nach dem Abstieg, ist man mit beachtlichen 84 Punkten nur Dritter geworden. Woran das lag? Nun, aufgrund der gewohnt schlechteren Tordifferenz im Vergleich zu anderen Top-Teams der J2, mit Mitabsteiger Shimizu, die ebenfalls 84 Punkte hatten und direkt aufgestiegen sind, und Consadole Sapporo, die mit 85 Punkten Meister geworden sind, ist man dann dementsprechend in dieses Jahr gefürchtete, vielleicht auch manchmal Aufstiegs-Playoff gekommen. Da können wir ja diese Saison auch wieder ein bisschen drüber schnacken, dass der Dritte nun mal auch kein Garant ist, dass man da die Möglichkeit hat, aufzusteigen. Man scheiterte dann bereits am ersten Spiel an Fagiano Okayama, die mit 65 Punkten, also die Differenz von 84 dann zu 65, Sechster geworden sind, was am Ende bitter war. Fagiano ja auch nicht aufgestiegen am Ende. 2017 dann hatte man nur den 8. Platz belegt und war also dementsprechend nicht mal an diesen Playoffs beteiligt, und darum möchte er auch sein Mitgefühl für den ebenfalls jetzt auch krank ausgefallenen Ben ausdrücken, der dieses Problem dieses Jahr hat mit Avispa Fukuoka. Trotz des enttäuschenden Jahres 2017 verlängerte Yasuharu Sorimachi, ein Mann, an den du, denke ich mal, auch dich gerne erinnerst aus früheren Jahren bei Niigata, seinen Vertrag. Und die Transferpolitik, sagt Schmidi, macht deutlich, dass man 2018 mit Matsumoto Yamaga rechnen musste. Er möchte auch nochmal erwähnen, das finde ich auch gut, er möchte nochmal erwähnen, dass er bei dem Hashtag JPRAT, was vom englischsprachigen Community-Teil der J-League gestartet wurde, dass er als einziger, würde ich mal auch behaupten, oder als einer derjenigen, den Matsumoto als Tabellenersten angegeben hat. Und ich, lieber Tobias, schreibt er mich an, ich war ja der Meinung, dass es sich dabei nur Wunschdenken handeln würde. Ja, da muss ich einräumen, der Experte bin ich anscheinend auch nicht. Der Großteil der Mannschaft konnte gehalten werden bei Matsumoto, viele Positionen wurden doppelt besetzt, und mit Daisen Maeda kam ein hoffnungsvolles Sturmtalent nach seiner erfolgreichen Leihe bei Mito Hollyhock zurück. Sorimachi hatte also endlich auf allen Positionen qualitativ mehr als ausreichend und breiten Kader zur Verfügung, um in die erste Liga zurückkehren zu können. Jetzt wieder ein bisschen pathetisch. Diesen hat man im Sommer durch Abgänge von Kuhei Kudo Und Naoki Maeda, Nagoya Grampus, zwar aus welchen Gründen auch immer, wieder verkleinert, aber am Ende hat es ja zum Glück dennoch knapp gereicht. 2018 mit 77 Punkten Erster. Du hattest das erwähnt, relativ knapp alles. Oita Trinita, Yokohama FC und Machida Selvia alle mit 76 Punkten, also ein weniger. Die beste Abwehr hatte Matsumoto Yamaga mit nur 34 Gegentoren. Im Durchschnitt die fünftälteste Mannschaft in der J2. Das macht ja in der J1 am Ende aber gar nichts, weil da hat man ja mit vielen Transfers, die jetzt auch nach Kobe gehen, viele alte Leute.
Zum Beispiel.
Die man nochmal vielleicht mit ein, zwei Jahr jüngeren Spielern ein bisschen austricksen kann. Wir hatten mit Hiroyuki Takasaki mit nur 7 Toren einen Spieler, den man, wo man mehr erwartet hätte. 2017 hatte er noch 19 Buden geschossen. Und er sagte aber, diese schwache Ausbeute dann eben von Takasaki wurde dann abgefangen durch Serginho, der 11 Tore beigesteuert hat, durch einen Daisen Maeda, der in dem halben Jahr auch 7 Tore geschossen hat, und Yuzo Iwakami mit 5 Toren. 2019 wird dann das 8. Jahr von Yasuharu Sorimachi bei Matsumoto, der damit dann auch mal eben spontan zum ältesten Cheftrainer der J1 wird. Ich glaube, der Trainer von Belmare, Joe, ist im 6. Jahr dann jetzt oder 7.
Ich kann gerade mal nachgucken.
Pi mal Daumen, du guckst mal nach. Ich erzähle noch ein bisschen weiter, was Schmidi geschrieben hat, denn er hat noch ein paar Abgänge aufgeschrieben. Tomoyuki Suzuki soll gehen. Anders Aplin, der sagt mir jetzt überhaupt nichts. Das spricht vielleicht dafür, dass er nie gespielt hat. Yuya Sukawa, Yudai Iwama, der 190 Spiele in 5 Jahren für Matsumoto gemacht hat. Tomotaka Okamoto und Kohei Mishima werden den Verein verlassen. Wenn ihr... Noch ein kleiner Einwurf jetzt sagt, liebe Zuhörer, mein Gott, jetzt erzählen die hier so doof über diese ganze Matsumoto-Yamaga-Geschichte. Warum könnt ihr nicht mal allgemein über die Liga reden? Nun, es ist eine riesige Liga. Es sind viele Vereine, die wir thematisieren könnten. Und wenn ihr Wünsche habt für eine Podcast-Episode in Zukunft, dass wir mal einen Zweitliga-Verein mehr thematisieren sollen, sagt es uns. Hashtag Goltaku bei Twitter, bei Facebook. Wir sind dafür immer gern zu haben. Da wir aber so viele Vereine haben und auch so eine gewisse Präferenz haben, kümmern wir uns jetzt erstmal vornehmlich um die, die sozusagen unser Herz erobert haben im Laufe der Jahre. Das Aufstiegsrennen, vielleicht dazu noch. Wir hatten mit Oita Trinita einen Aufsteiger, der, naja, auch, sage ich mal, dieses Girawans Kita Kyushu Drecksjahr hatte, bis in die J3 abgestiegen ist und jetzt, ja, sich auf dem Weg in die J1 ist nächste Saison. Kein unbekannter Verein.
Richtig. Waren auch schon mehrere Male in der J1, immer so 5-Jahres-Turnus, glaube ich. Mhm. Und ja, ich glaube 2015, wie du schon gesagt hast, unglücklich in die J3 abgestiegen, 2016 den direkten Wiederaufstieg gepackt, 2017 sensationelle Saison gespielt, knapp an den Playoff-Rängen geschnuppert, 7. sind sie, glaube ich, geworden oder 8. und dieses Jahr dann 2. und mit dem direkten Aufstieg hinten raus. Ja. Und ja, das Ganze ist bei denen geglückt mit einer sehr ausgewogenen Offensive. Also hatten 12 Tore von Noriaki Fujimoto, wie du vorhin schon im J3-Part erzählt hast, vorher bei Kagoshima unterwegs. Und zweiter Mann war dann Kenji Baba, der wohl bei Kamatamare Sanuki dieses Jahr als Tabellenletzter abgestiegen, nicht mit genug Torgemöglichkeiten gefüttert zu werden schien. Und dann hat man noch zwei weitere Leute mit 10 Treffern. Das waren zum einen Kazushi Mitsuhira und zum anderen Yusuke Goto.
Ja, und sind insgesamt mit 76 Treffern, also auch die beste Offensive der Liga, gefolgt. Und das ist bei Tabellenplatz 14 natürlich irre. Jeff United Chiba, der ehemalige Club von Pielet Barski, die zwar mit einer super Offensive gestärkt waren, allerdings die Defensive katastrophal. Und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen vielleicht.
Gerne.
Wenn wir ihn jetzt hier hätten... Ich muss mal gerade sagen, ich habe gerade so ein Gefühl, also wenn jetzt der Ben hier wäre, Der eine oder andere weiß es vielleicht, Ben ist ja ein großer Freund von Avispa Fukuoka. Wir hatten es ja gerade auch schon mal angedeutet, glaube ich. Ich habe das Gefühl, Ben würde sagen, dass das eine gute Saison war mit einem enttäuschenden Ende. Denn mit so einem Kader war das Erreichen der Playoff das Mindestziel 2018. Wako, der von Reysol aus der J1 kam, Dudo, der von Kofu geliehen wurde, also nicht der ausgestorbene Vogel, sondern der Spieler Dudu. Anderes, glaube ich, ja, Dodo.
Ne? Genau, der Vogel heißt Dodo.
Aber es war ein bisschen undeutlich ausgesprochen, deswegen wollte ich nur klarstellen. Also Dudu. Yu-In So, der für FC Tokios U23 in der J3 ja auch schon gute Spiele ablieferte. Und ja, der Rückkehrer Jun Suzuki, der nach einer erfolgreichen Leihe aus Oita zurückkam. Die Saison war wohl in Ordnung, würde der Ben jetzt sagen. Und man hatte immer Kontakt zur Spitzengruppe der Liga. Wichtige Spiele wie Iwashita, Won, Morimoto hatten auch mit Verletzungen zu kämpfen. Und ja, für Dudu gab es auch eine sehr, sehr fragwürdige Zwei-Spiele-Sperre. Ein Schicksal, das man jetzt auch vielleicht bei Vissel Kobe kennt, für einen Tritt gegen eine Werbetafel. Aber das kann man halt nicht als Ausrede gelten lassen, würde der Ben sagen. Am Ende hat man die guten Möglichkeiten auf den Direktaufstieg verspielt und die Playoffs einfach selbst weggeschmissen. Man hat es selbst in der Hand und das leichteste Restprogramm aller Playoff-Anwärter, auch wenn man gegen Montedio Yamagata, Zweigen Kanazawa und dem FC Gifu in so einer Phase der Saison, ja, wenn man da nicht gewinnen kann, dann hast du auch am Ende wohl in der J1 nichts verloren. Also so, sag ich mal, selbstkritisch würde ich dann den Ben auch schon einschätzen. Der Trainer Masami Ihara, der ist ja jetzt auch dann zurückgetreten, kurz nach Ende der Saison, was auch sehr, sehr traurig ist für die Fans von Fukuoka, der ein sehr beliebter Mann gewesen ist. Man hat mit Ex-Nationalspielern Yuichi Komano, Koji Yamase und dem Vereinsveteran Ryuichi Kamiyama drei Spieler verloren, die schon gen der 33 Jahre waren. Zwei davon sogar 37 Jahre alt waren und was für Ben ganz, ganz traurig ist, Shunsuke Tsutsumi mit 31, der auch den Verein verlassen wird. Deswegen ist er sehr gespannt auf 2019, denn man hat in der eigenen Jugend Kaito Kubahara mit Yuji Kitajima zwei Spiele geholt und es gibt mit einem U19-Nationalspieler, mit dem ja, geht leicht von der Zunge, Kennedy Epps Mikuni, der zuletzt auch bei der AFC U19 Championship aktiv war. Die sind alle erst 18 Jahre alt, also da ist vielleicht auch so ein bisschen jetzt der Generationenwechsel. Verjüngertes Team, neuer Trainer, ob man dann dementsprechend wieder in den Aufstiegsrängen mitspielt kommende Saison, das ist fraglich, könnte ich mir vorstellen. Aber es steht auf jeden Fall bei Avispa Fukuoka ein Neuanfang an. Das würde Ben sagen, hätte ich so ein Gefühl, wenn er uns jetzt hier beehren würde. Aber gute Besserung, ne, auch an dich. Hoffe, dir geht es bald wieder besser und dann können wir im nächsten Jahr mit neuen Podcast-Folgen auch wieder durchstarten hier. Dein Lieblingsverein, jo, sag mal, was ist mal da los?
Ja, keine Ahnung, was Albirex Liga da angestellt hat jetzt dieses Jahr. Ich war eigentlich der festen Meinung, dass es, nachdem der Abstieg letztes Jahr schon gefühlt Monate vor Ende der Saison feststand und wir dann plötzlich, nachdem er festgestanden hat, die Spiele nur noch gewonnen haben, dass das ein gutes Zeichen für 2018 sei, aber denkste. Im Wesentlichen haben wir gut angefangen, dann plötzlich stark nachgelassen und es ging dann Woche für Woche Richtung Mitte der Saison immer weiter nach unten und noch eine Niederlage und noch eine Niederlage. Und ja, es war im Sommer nicht wirklich angenehm, da Albirex-Fan zu sein, gebe ich gerne zu. Also die Sorgenfalten haben sich da, was das angeht, eigentlich von Woche zu Woche vergrößert, bis dann auch der Trainer gewechselt wurde. Mit Kuichiro Katafuchi ging es dann plötzlich auch wieder ein bisschen besser. Also Katafuchi hat dann irgendwie einen Turnaround geschafft, wie schon kurz vor Ende der Saison 2016. Mhm. Wo es dann auch gerade bei uns noch knapp für den J1-Klassenerhalt geschafft. Und ja, so dass wir dann letztendlich im unteren Mittelfeld aufgeschlagen sind, aber Heile Witzke, was eine Achterbahn.
Also wenn ich ja kurz mal dazwischengrätschen darf, also man muss ja auch sagen, dass es bei Albirex ja zwischenzeitlich fast danach ausgesehen hätte, dass es in Richtung Abstieg J3 geht. Also dass es wirklich einen absolut nicht vorher gegebenen Durchmarsch von der J1 in die J3 hätte geben können. Ne?
Ja.
Es war ja gar nicht so viel Distanz zwischen Albirex und den Abstiegsplätzen
richtig,
am Ende.
So, ja, nach 25 bis 30 Spielen habe ich echt gedacht, scheiße, das war's. Das ist, nächstes Jahr dürfen wir Derby gegen Akita spielen oder sowas. Aber ja, gut, Katafuchi hat das Ganze noch wieder umgerissen. Ich bin mal gespannt, was da jetzt nächste Saison bei rauskommt. Also, wir hatten so dieses Jahr, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was Ben jetzt für Avispa für nächstes Jahr voraussieht, dass wir nach dem Abstieg eigentlich den kompletten Kader ausgetauscht haben und sich die Leute und Mechanismen erstmal finden mussten. Also vielleicht ist das Ganze jetzt ein bisschen besser eingespielt, dass wir da nächstes Jahr wieder vorsichtig nach oben angreifen können. Aber ja, bleibt erstmal abzuwarten. Ich bin erstmal vorsichtig pessimistisch, was da das Angreifen der Playoff-Plätze angeht.
Ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, ob man am Ende noch ein bisschen vielleicht auch wieder sich erden muss. Ich habe jetzt nämlich mal gerade gesehen in den Notizen, die wir hier haben für unseren Podcast, hatte Ben reingeschrieben, nur falls jemand dachte, dass ich wirklich wüsste, was der Ben zu sagen hätte. Nein, das hat er in das Dokument reingeschrieben, aber er hatte gesagt, dass es zum Beispiel den Neuzugang Thais gab, den Brasilianer, der wohl vor der Saison bei seiner Vorstellung angekündigt hat, mal locker mal 30 Buden schießen zu wollen. Am Ende waren es dann 4. Ist dafür so also ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen die Ernüchterung im Team, dass man sagt, okay, offensichtlich geht es nicht um den direkten Wiederaufstieg, sondern wir müssen jetzt mal wirklich mal wieder gucken, dass wir uns zusammenreißen. Das ist hier kein Selbstläufer in der J2.
Ja, aber ich glaube, da sind Avispa und Albirex nicht so die einzigen, sind nicht alleine mit dem Topic. Also wir haben da Jeff United, die schon seit Jahren versuchen. Tokyo Verdy ist immer so ein heißer Kandidat, immer nah dran, aber passt meistens nie. Vielleicht schaffst du ihn nächste Woche, keine Ahnung. Wen habe ich vergessen? Kyoto Sanga. Ganz heißes Eisen dieses Jahr gewesen, was Abstieg in die J3 geht, ist ja auch erst spät gefangen. Und ja, also es ist nicht verwunderlich, dass sich da inzwischen einige Vereine, die ursprünglich aus der JFL kamen und dann in der J3 brilliert haben, wie beispielsweise Swegen Kanazawa oder Renofa Yamaguchi, da jetzt auch so langsam Richtung Höheres sich berufen fühlen.
Ja, wie siehst du das mit diesen Ex-Legionären? Du hast ja bei Albirex Michihiro Yasuda, du hast Kisho Yano, den man vielleicht auch von SC Freiburg kennen könnte, mit Ryoma Watanabe. Dann noch Yoshiaki Takagi, Masaru Kato und Yoshizumi Ogawa. Das ist doch eigentlich ein Kader, der recht ordentlich ist für J2-Verhältnisse, oder? Wie siehst du das?
Eigentlich schon, ja, aber dem muss man dann auch entgegenhalten. Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler dann eingebaut. Also die genannten waren eigentlich so mit das, was am ältesten im Kader ist. Ansonsten viele 21, 22, 23. Und du hast dann zwar halt die Erfahrung, aber wenn die ganzen, in Anführungszeichen, Grünschnäbel dann erst noch so ein bisschen fliegen lernen müssen, dann ist klar, dass das nicht unbedingt ein Selbstläufer wird mit Erfolg.
Ja, aber einer, trotz allem zwischendurch Abstiegssorgen bei Albirex, und man hat ja auch diese positive Nachricht, wir hatten sie auch bei Twitter als News mit rausgegeben, Fumiya Hayakawa ist zurückgekehrt. Ja, der war ja lange weg wegen einer diagnostizierten Leukämie.
Ja, es freut mich persönlich sehr, dass das Hayakawa jetzt wieder nach fast 2 Jahren Pause mit dabei ist. Ich bin mal gespannt, was er nächstes Jahr reißen kann.
Ja, also Fans hatten dann damals für ihn bis zu 200.000 Euro zusammengesammelt an Spenden. Die Diagnose der Leukämie war damals im Frühjahr 2016. Ja, und jetzt Ende 2018 dann sein erster Einsatz auch wieder. Der Vertrag war ja auf Eis, also man hat ihn jetzt natürlich nicht rausgeschmissen, aber wurde natürlich dann auch sozusagen rausgehalten aus dem Tagesgeschäft. Ja, schauen wir mal, wo es dann für Albirex nächste Saison hingeht. Wollen wir vielleicht noch, wir hatten es ja gerade schon mal kurz erwähnt, die Runde der Enttäuschung ansprechen, denn da hast du ja natürlich gesagt, mit Jeff United, ein Gründungsmitglied der J-League damals, der Verein von Pierre Littbarski, von Peter Bosch, die ja am Ende nicht das gehalten haben, was sie hätten halten wollen, auch trotz neuem Trainer oder seit ein paar Jahren Trainer, der auch irgendwie eine gute Offensive spielen lässt bei Jeff United, wo ja, die Defensive richtig. Aber so katastrophal war.
Richtig, also hast du gerade schon angerissen, also offensiv haben sie 72 Tore geschossen, das war Platz 2, defensiv haben sie genauso viel kassiert wie Kamata Marasanuki, nämlich auch 72. Von daher ist nicht ganz verwunderlich, dass das in einem Mittelfeldplatz für Jeff United geendet ist. Und ich glaube, angesichts der Tatsache, dass die Defensive so löchrig ist, können sich eigentlich aufgrund der Offensive, die sie hatten, glücklich schätzen, dass da nicht noch mehr passiert ist.
Falls der ein oder andere Zuhörer mal in das Vergnügen kommt, nach Japan zu reisen, auch das ein oder andere Stadion besuchen möchte, also ich kann hier aber trotzdem auch nochmal Werbung machen für Jeff United, ein wunderschönes Stadion, auch von Tokio her gut zu erreichen, wirklich modern, nah am Feld, trotzdem recht voll mit seiner Größe immer. Und was muss man auch wirklich sagen? Also ich hatte das Vergnügen auch damit mit Bekannten, also entfernten Bekannten da den Tag zu verbringen. Und die sagten mir auch, also auch wenn ihr Team nicht erfolgreich spielt, zumindest weiß man, dass es ein spaßiges Spiel wird. Also der Entertainment-Faktor bei Jeff United ist riesig. Von daher, das kann sich schon mal lohnen, dahin zu gehen. Und als ich da war, ich glaube, das war auch sogar dann gegen Matsumoto Yamaga. Ich glaube, da hat Matsumoto am Ende 3-2 gewonnen. Also das war ein torreiches Spiel und kann man mal ganz gut machen.
Ja, bei dem Torverhältnis.
Ja, Kyoto Sanga hatte eine richtige Seuchensaison. Da ging es auch lange Zeit noch gegen den Abstieg, was man ja auch nicht meinen würde bei so einem relativ traditionsreichen, also eigentlich der älteste Club Japans, oder? Der, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe.
Ja, also so mit der älteste Club, der noch als Verein aktiv ist und dessen Vorläuferwurzeln dann entsprechend zurückgetraced werden können. Ich glaube, Kyoto Shiko Club war das, 23, 36, irgendwas 20er, 30er Jahre, auf jeden Fall schon Asbach uralt. Mhm. Ja, Kyoto Sanga, was will man da großartig noch verlieren? Also in der Heimtabelle dieses Jahr waren sie dead last. Haben auch die Hälfte der Saison unterm Strich verbracht. Also allein 7 Spieltage auf dem letzten Platz, 5 weitere auf dem vorletzten Platz. Ansonsten immer so knapp drüber, gerade so. Und haben sich eigentlich nur durch eine leichte Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte so gerade über den Strich retten können. Also wenn da nicht nur Roasso und Kamatamare noch ein mieseres Jahr gehabt hätten, das wäre, glaube ich, dann auch Kyoto einer der Kandidaten gewesen, die von sich behaupten hätten können, sowohl in der J1 als auch in der J2 als auch in der J3 hätten angetreten sein zu dürfen.
Ja, genau, da gibt es bislang, glaube ich, nur Oita Trinita, die jetzt ab nächster Saison dieses Vergnügen haben dürfen. Die J3 ist ja mit 2014 noch relativ jung, ist jetzt im fünften Jahr gewesen. 14, ja. Fünftes Jahr. Und da ist also noch gerade man eben dem Abstieg von der Schippe gesprungen. Da ist so ein bisschen auch intern die Frage, wie es weitergeht. Also ich habe da zumindest so unter der Hand gehört, also es liegt wohl auch daran, dass die Vereinsführung gegenüber eines ehemaligen Nationalspielers, der bei Kyoto spielt, ich nenne mal keine Namen, da so ein bisschen, sag ich mal, sich nicht durchsetzt, denn zumindest scheint besagter Nationalspieler ein wenig für schlechte Stimmung zu sorgen. Da ist also auch dann andere Probleme, die dann auch erstmal gelöst werden müssen. Ob das nächste Saison direkt gut laufen wird, das wird man dann wohl sehen müssen.
Hast du irgendwas gehört, dass der besagte Nationalspieler eventuell aufhören möchte?
Da habe ich leider nichts zugehört. Wenn du da jetzt nicht besser aufgestellt bist.
Nee, nicht wirklich. Wenn du sagst, es ist so die Quelle der Probleme, dann wird das, glaube ich, auch noch 1, 2, 3 Jahre dauern, bis da wieder einigermaßen Ruhe drin ist.
Ja, außer der Verein schafft es mal eine Reißleine zu ziehen. Aber da scheint so ein bisschen auch die Frage zu sein, inwiefern das Front Office sich da weiter rumschikanieren lässt, sage ich mal, ne? Also dieser besagte Spieler scheint da wirklich auch sehr starken Einfluss zu nehmen auf eben die Trainingsführung und dergleichen. Also wenn man sich das bieten lässt, weil er eben halt so ein besagter Spieler ist, und das ist natürlich auch so eine kulturelle Frage, ne? Also gerade in Japan ist es ja, ne, diese altehrwürdigen Leute sind dann ja auch manchmal unantastbar, ja. Manchmal zu Recht, manchmal nicht. Ne? Und das ist halt dann nun mal auch kein Yasuhito Endo, wo man mal einfach sagen kann, ja, ne, das lass mal den mal machen, der kann das schon noch irgendwie. Sei es drum. Kyoto Sanga wird man sehen. Bewegen wir uns mal tabellarisch ein bisschen weiter nach oben. Das Aufstiegsplayoff, da haben wir nämlich auch, du hast es gerade schon erwähnt, eine spannende Entwicklung gehabt. Yokohama FC war ja Tabellendritter, tordifferenzmäßig vor Machida Selvia, die ja nicht aufsteigen durften. Wir hatten es ja im Podcast thematisiert. Und dann gab es noch, jetzt lass mich gerade nicht hängen, Tokyo Verdy spielt ja jetzt momentan weiter und davor war Omiya Ardija, dankeschön.
Genau, die sich am letzten Spieltag noch durch knappes Finish den Playoff-Platz von Avispa gemopst haben.
Ja, vielleicht kannst du mal Gedanken schweifen lassen. Wie ist so die Saison zu werten? Nehmen wir mal Omiya Ardija, die waren ja als erstes raus aus diesem Playoff. Waren ja unter Masatada Ishii, kein Team, was irgendwie begeistern konnte, aber irgendwie waren sie ja trotzdem oben mit dabei. Ne? Ishii hat ja zumindest diese Ergebnisse irgendwie eingefahren. Am Ende hat es dann auch für dieses Playoff gereicht, zumindest für die Qualifikation im Playoff, aber ja, gegen Tokyo Verdy dann in Unterzahl. Folgerichtig musste jetzt Ishii auch dann seinen Hut nehmen für die nächste Saison. Eher eine enttäuschende Saison dann doch, ne, für Ardija.
Sagen wir mal so, ich glaube, das war im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie sind ja neben Albirex letztes Jahr auch in der J1 so richtig gegen Ende eingegangen. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber sie waren schon in der J1 letztes Jahr so schlecht, dass wir den undankbaren 20. Ligapokalplatz noch geerbt haben, in Anführungszeichen. Und zu Anfang der Saison auch noch eine leichte Mehrbelastung drin hatten, wo man nicht unbedingt eingeplant hatten. Insofern, lass mich mal gerade auf die Fieberkurve von denen gucken, aber ich meine, sie hätten auch am Anfang der Saison ordentliche Probleme gehabt, überhaupt in die Liga, ja genau. Also am 9. Spieltag waren sie 19. und haben dann auch erst so Richtung zweite Hälfte der Saison langsam die Kurve nach oben wieder gekriegt.
Also was ich aus dem J-Talk Podcast noch mitgenommen hat, also falls unsere Zuhörer da auch dann sich auf Englisch sozusagen weiter informieren wollen, also ne, will ich auch gar nicht mit fremden Federn schmücken, der J-Talk Podcast sehr zu empfehlen, und da war so die Meinung eines Ardija-Fans, dass Steve Barham heißt er, glaube ich, dass bei Ishii das Problem war, dass er von Anfang bis zum Ende der Saison seine erste Elf gesucht hat. Also es wurde dermaßen rotiert, dass keine richtige Mannschaft aufgestellt werden konnte. Also ich glaube, die konstantesten waren dann vielleicht noch so diese Brasilianer. Vielleicht noch, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe gerade die Stats gar nicht im Blick, der Robin Simovic, wo man aber eigentlich auch sich mehr wahrscheinlich von erhofft hat, als der da von Nagoya war es, glaube ich, hingewechselt ist.
Ja, Nagoya, genau.
Der war ja auch bei Nagoya einer der Tore-Garanten und dementsprechend für die J2 dachte man zumindest ein bisschen überqualifiziert, aber da war jetzt, glaube ich, auch nichts Besonderes diese Saison.
Ja, also ich habe die Stats gerade mal aufgemacht. Also der Einzige, der alle 42 Spiele mitgemacht hat, war Yuta Mikado im zentralen Mittelfeld. Dann kam schon Genki Omae mit 41. Ist ja logisch, irgendwo müssen die 24 Tore, die er geschossen hat, hierher kommen. Mateusz mit 40, Keisuke Oyama 39, Akinari Kawasura, Verteidiger 38, und dann geht das so langsam sehr schnell, sehr breit.
Ich glaube, selbst die Torhüter haben, glaube ich, gewechselt im Laufe der Saison. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was er nochmal gesagt hatte, der Steve Barham, aber das war auch so, dass man lange Zeit mit dem ersten Torhüter gegangen ist und dann irgendwann sagt, okay, wir wechseln den mal. Ich weiß gar nicht, ob alle drei sogar gespielt hatten. Auf jeden Fall Omiya Ardija, einer des sehr unkonstantesten Teams, die jetzt da in diesem Playoff auch waren, was das angeht, haben dann aber auch gegen Tokyo Verdy das Nachsehen gehabt.
Ja, es war ein bisschen überraschend, dass da Verdi in Unterzahl vor allen Dingen da mit 1-0 die Oberhand behalten hat. Also ich hätte jetzt eigentlich auch eher gedacht, dass die Eichhörnchen die nächste Runde gegen den YFC erreichen. Aber nur gut.
Gerade weil sie auch nur ein Unentschieden gebraucht hätten. Also da ist ja
richtig.
Dieses, nochmal kurz zum Playoff-System, falls es dem einen oder anderen gerade nicht geläufig ist. Da hat man sich ja ein wenig inspirieren lassen von dem koreanischen System. Wo dann mit Seed-Position gearbeitet wird. Das heißt, der Drittplatzierte spielt gegen den Sechstplatzierten als Schlechtesten und der Viertplatzierte gegen Fünftplatziertesten, braucht aber nur, weil er ja besser platziert ist, halt ein Unentschieden halten und wäre dann weiter. Jetzt dann genau dieser koreanische Einfluss, in dem jetzt sozusagen dann der Relegationspartner aus der ersten Liga dagegen antritt. Da kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Genau, und Tokyo Verdy ist ja wirklich als sechstplatzierter, schlechtplatziertestes Team in dieses Playoff gegangen, hat jetzt das 0-1 gegen, also das ist 1-0 aus Sicht von Verdy, dagegen Omiya Ardija geholt. Und jetzt am Wochenende das.
Heute Morgen.
Heute Morgen sogar schon, mein Gott. Heute Morgen sogar schon das 1-0 dann gegen den Yokohama FC, der ja auf Platz 3 so gesehen ja das stärkste Team gewesen wäre, was natürlich bei so einem Playoff immer schwierig ist. Aber auch da, kurz vor Schluss, einmal nicht aufgepasst. Wir hatten die Story schon bei der J1 letztes Wochenende, da kommen wir dann im nächsten Podcast drauf zu sprechen. Der Torhüter, der nach der Nachspielzeit nach vorne kommt und den Ball Richtung Tor köpft, den Abpraller vom Keeper konnte dann wiederum der Brasilianer bei Verdy verwerten und dementsprechend konnte man damit 1-0 gewinnen. Ja, Yokohama FC mit dem King Kazu wäre schön gewesen, oder? In der J1.
Eigentlich schon, ja. Vor allen Dingen im Hinblick auf mögliche Duelle mit der Altherrenriege bei Vissel Kobe, die sich da jetzt langsam ansammelt. Oder mit einem Fernando Torres. Ich glaube, die zwei hätten sich auch vor und nach dem Spiel so ein bisschen austauschen und fachsimmeln können. Ich habe das erreicht, du hast das erreicht.
Ja, King Kazu hat, ich weiß gar nicht, wie alt ist er jetzt? Das hast du wahrscheinlich schneller aufgeschlagen.
53, glaube ich.
Mir das ausdenken kann. Ja, es kann sein, 53. Die Figurvorlage für Tsubasa Ozora, wer ihn noch kennt, den tollen Fußballstars. Genau, der hat jetzt leider nicht die Möglichkeit, kommende Saison zumindest mal seine Extra-Minuten in der J1 zu geben. Im Profigeschäft wird ja wahrscheinlich dann doch in der J2 auf jeden Fall noch Jahre dranhängen. Oder zwei, könnte ich mir vorstellen. Und seinen Rekord ausbauen.
Jetzt haben wir ihn älter gemacht, als er ist. 51 ist er.
Ach, um Gottes Willen, aber der will auch noch mit 53 spielen, dann bin ich mir dann doch relativ sicher. Sei es drum, Yokohama FC, ja, kann man irgendwo, oder hast du jetzt vielleicht eine Idee, woran es dann am Ende ja, gelegen hat, dass man nicht so weit ins Playoff gekommen ist, dann doch? Jetzt nicht in dem einen Spiel, aber ob vielleicht auch in der Saison das irgendwie sich bemerkbar machen können?
Naja, woran es jetzt gelegen hat, ist es. Lässt sich so schwer jetzt sagen, also gerade hinten raus, bei dem engen Finish, was wir da in der J2 dieses Jahr hatten, Tagesform. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja. Man hat ja mit Leandro Dominguez auf jeden Fall einen wirklich der besten Stürmer, finde ich, der zweiten Liga. Deswegen finde ich's überraschend auch. Ich hätte eigentlich erwartet, dass der Dominguez da zumindest irgendwie ja, dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Ja, aber gut, so haben wir es jetzt, das am kommenden Wochenende Tokyo Verdy. Und das ist ja nun mal auch einer der traditionsreicheren Clubs der J-League, seine Chance bewahrt, gegen Jubilo Iwata in die J1 aufzusteigen.
Ja, ich bin gespannt, was der Altmeister reißen kann gegen Jubilo. Also für die, die es jetzt nicht wissen, Verdy hat die ersten zwei Titel der J-League gewonnen, 93, 94, waren dann lange Zeit mit oben dabei, bevor sich dann so langsam ein schleichender Abgang eingesetzt hat, der dann irgendwann, hast du vielleicht fast besser im Kopf, irgendwann in den 2000ern mit dem Abstieg in die J2 bemerkbar gemacht hat. Und seitdem versuchen sie dann krampfhaft wieder oben in die erste Liga aufzusteigen.
Ja, also Tokio Verdi, genau, ist, lass mich kurz kurz schauen, Historie, haben wir natürlich alles, ich schmeiß mal ein bisschen Werbung rein, haben wir natürlich alles bei Transfermarkt, ne, wer da die Seite noch nicht kennen sollte, J1 bis JFL, alles dabei. Tokio Verdi ist 2005 abgestiegen als Tabellen-17. und hatte dann 2 Jahre in der J2, ist einmal nochmal aufgestiegen für die Saison 2008, die sie dann allerdings auch wieder als 17. beendeten und seit dementsprechend jetzt, ja, sind das jetzt 11 Jahre? Ne, 10 Jahre. War es das
Zehn,
zehnte
ja.
Jahr in der J2, die sie gespielt haben? Ja. Ja, ist natürlich dann Koichi Togashi, den man vorher hatte, von 2004 bis 2006 als Trainer, ist man sehr ja, schwankend gewesen, hatte dann eine Saison als Tabellen-20. beendet in 2014, um darauf im Jahr Tabellen-8. zu werden, also auch wieder knapp an den Playoffs sozusagen gekratzt hat, um danach die Saison 2016 wieder Tabellen-18. zu sein. Und hatte sich dann Miguel Angel Lotina, einen weiteren Spanier, als Trainer besorgt. Lotina weist so Stationen auf wie Osasuna, Numancia, Español Barcelona, Real Sociedad, Villarreal. Allerdings nicht zumindest soweit ich die Statistik nachvollziehen kann, bei Transfermarkt nicht den überragendsten Ergebnissen. Ja, hat dann allerdings nach Villarreal 2012 auch nur so Stationen gehabt wie Omania, Nicosia, Al-Shahania im Katar. Ja, und jetzt eben Tokio Verdy, wo er dann allerdings mit 1,65 Punkten pro Spiel ja eine ja, passable Punkteausbeute hat. Und immerhin letzte Saison, so wie diese Saison, im Playoff war. Allerdings da jetzt auch ja, zumindest mal gucken kann, ob er jetzt wieder scheitert. Letzte Saison gescheitert, diese Saison alle Möglichkeiten offen gegen Jubilo. Und siehst du da vielleicht, um auf dieses Spiel zu kommen, einen Favoriten? Ist halt nur die Frage, ne? Klar, der Erstligist, aber Jubilo war jetzt auch nicht, sage ich jetzt mal, das dominierende Team, sonst wären sie halt auch nicht da unten gelandet irgendwo, ne?
Naja, also Jubilo hat eigentlich nur deswegen ja eigentlich auch das Playoff erreicht, in Anführungszeichen, weil sie da von 5 Teams, die alle auf 41 Punkten geendet sind, die mit Abstand schlechteste Tordifferenz hatten, Klammer auf, nicht zuletzt wegen eines 1:6 gegen Mitkonkurrent Nagoya irgendwann Anfang September, Klammer zu, was dann den Ausschlag zu Ungunsten von Jubilo gegeben hat. Um die Frage zu beantworten, ja, keine Ahnung. Sie haben sich in den letzten Spielen auch, glaube ich, ein bisschen dappig angestellt. Stichwort Eigentor gestern in der 90 plus Schieß mich tot. Wo sie
Ja.
dann auch erstmal da auf den Playoff-Platz geführt hat. In erster Linie.
Ja, so, sowieso, ohne jetzt auf, so viel auf die J1 einzugehen, das machen wir dann
Ja.
nochmal im Detail dann am kommenden Wochenende.
Ja.
Aber ja, es war schon wirklich ein sehr, sehr enges Feld und man muss auch sagen, am Ende hätte es wahrscheinlich fast jeder verdient abzusteigen, der mit 41 Punkten gelandet ist. Ich würde vielleicht noch die Marinos rausnehmen, weil die wenigstens irgendwie einen spektakulären Fußball gespielt haben.
Och, das wäre doch ein schönes Spiel geworden. Marinos gegen YFC im Aufstiegsplayoff. Warum
Ja,
nicht?
klar, aber wäre ja jetzt auch nicht gekommen, ne? Verdi hat ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber na gut.
Ja.
Also so einen richtigen Favoriten sehe ich nicht, ehrlicherweise. Also ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass Jubilo das irgendwie auch ja, sloppy irgendwie runterspielt und dann auch am Ende irgendwie ein Gegentor kassiert, weil das war jetzt bisher das, was Verdi geschafft hat, irgendwie diese Tore zu machen. Selbst in Unterzahl oder eben kurz vor Schluss mit dem Keeper noch vorne. Tokio Verdy muss liefern, das ist die Gefahr. Das haben sie jetzt die letzten beiden Spiele geschafft gegen gleichwertige Teams. Man muss aber auch dazu sagen, ich meine, Jubilo hat jetzt auch kein schlechtes Team, auch wenn du jetzt ein paar ältere Genossen hast, aber ein Shunsuke Nakamura, der kann auch mal einen Freistoß reinzimmern. Also damit muss man halt auch rechnen. Man hat mit Yoshito Kubo auch, ja, ich glaube, immer noch den Rekordtorschützen der ersten japanischen Liga, wenn ich das jetzt nicht verhau. War er
Ja.
zumindest vor einigen Monaten, deswegen glaube ich nicht, dass sich das jetzt geändert hat. Ja, also von daher, man sollte, finde ich, eigentlich nicht damit rechnen, dass Jubilo absteigt. Aber wir haben schon Verrückteres in der J-League gesehen als das. Also von daher sind wir mal gespannt und freuen uns auf die nächsten Spiele, die da jetzt noch kommen, was noch werden. Das Kaiserpokal-Halbfinale, also die Kaiserpokal-Halbfinals am Mittwoch. Ja,
kommender Mittwoch. Urawa gegen Kashima und Vegalta Sendai gegen Montelio Yamagata aus der zweiten Liga.
Ja, man könnte, sagen wir mal großzügig sagen, zwei Derbys.
Ja.
Dementsprechend, ne, die Urawa Diamonds, eines der zuschauerstärksten Teams, also wenn nicht sogar das zuschauerstärkste Teams der Liga, gegen den Rekordmeister Kashima Antlers, der ja zumindest da versucht, noch den direkten Champions League Quali-Platz zu holen. Da wird auch Consadole Sapporo gerne zugucken und die Daumen drücken, die ja momentan auf Tabellenplatz 4 stehen, oder was ist momentan, die da abgeschlossen haben. Und das Derby Montedio Yamagata gegen Vegalta Sendai. Wen siehst du im Kaiserpokal-Halbfinal als Favorit?
Oh, ja, bei Urawa Kashima ist es ganz schwer zu sagen. Also vielleicht minimal die Antlers im Vorteil dadurch, dass das Halbfinale bei ihnen im Stadion gespielt wird, auch wenn Urawa nominell das Heimteam ist. Aber ich denke mal, das ist der Tatsache geschuldet, dass das Finale am Samstag oder Sonntag, weiß ich jetzt gar nicht hundertprozentig, in Urawa im Saitama stattfindet.
Mhm.
Ja, wie gesagt, Antlers und im anderen Halbfinale, ich glaube, da ist doch durchaus Vegalta Sendai der leichte Favorit. Ich meine, Yamagata hat eine gute Pokalsaison gespielt, aber an dieser Stelle wird der Weg enden.
Okay, also das heißt, dann hätten wir ein Finale Vegalta gegen Kashima.
Mhm.
Könnte ich mir vorstellen. Und da sollte Kashima das Ding eigentlich machen. Wenn wir jetzt mal weiter vorausschauen, dann am Wochenende das Finale. Sonntag, 11 Uhr unserer Zeit, glaube ich.
Ja.
Ja. Das heißt,
warte, ich gucke.
Du guckst mal, währenddessen kündige ich zumindest mal an, dass die Möglichkeit besteht, dass wir bei unserem Discord-Channel zumindest euch live auf dem Laufenden halten, da es ja keine Übertragung bei The Zone oder Ähnlichem gibt. Trotzdem, ich sag mal, Sonntag 11 Uhr, da kann man auch schon mal aufgestanden sein. Also ich werde auf jeden Fall online sein und werde das vielleicht auch gucken, dass wir das irgendwie kommentieren können.
Sonntag 10 Uhr, also 18 Uhr Ortszeit.
18 Uhr Ortszeit, 10 Uhr dementsprechend, okay, dann genau 10 Uhr am Sonntag. Ja, und am Samstag das Playoff-Spiel. Und vielleicht noch einen kleinen Rückblick, weil wir auch eigentlich einen Rückblick machen heute. Der J-League Cup, ne? Eigentlich immer so ein bisschen, finde ich, so ein belächeltes Turnier, auch durch uns, weil es irgendwie noch so ein Relikt irgendwie aus der Anfangszeit der Liga war,
ja,
was sich irgendwie hält.
Ja, also wir nennen ihn, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht den sogenannten Cracker-Pokal.
Ja, gesponsert von einem Cracker, einer Keksfirma. Das sind, glaube ich, Kekse eigentlich, ne? Ja. Aber in der Tat, also die ganze Ausmaße dieses Pokals sorgen halt dafür, dass in Japan man sehr viele englische bzw. / japanische Wochen halt hat. Mhm. Die ganze Gruppenphase, ein Riesenbohai für relativ wenig Ertrag. Es ist natürlich eine gute Möglichkeit für Jugendspieler, da mal ihre ersten Profiminuten da zu spielen. Mhm. Dafür ist er dann gern genommen. Der wird aber immer erst interessant ab der K.O.-Phase. Mhm. Und da war dann wiederum auch ganz nett zu sehen. Und ich schaue mir jetzt gerade noch mal nebenbei, natürlich bei Transfermarkt, den Verlauf des Turniers an. Und also Shonan Bellmare als verdienter Sieger dieses Turniers. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Also hinten raus haben sie eigentlich die größte Konstanz im Pokal gebracht und gut, haben auch im Halbfinale ein bisschen Glück gehabt, dass sie sich da erst im Elfmeterschießen gegen Kashiwa durchgesetzt haben, aber ja, Glück brauchst du halt in so einem Wettbewerb dann in der K.O.-Phase natürlich auch und verdient.
Hatten sowieso dann auch ein bisschen das Glück, dass in dem anderen Halbfinale dann die Antlers sich nicht durchsetzen konnten gegen die Marinos. Da war dann aufgrund der beiden Auswärtstore von Yokohama im Vergleich zum Unentschieden dann in Yokohama dann natürlich im Vorteil. Und das 1:0 dann am Ende reichte aus über ein relativ fahriges Spiel. Man muss natürlich auch sagen, dass Bellmare aus den Möglichkeiten, die es hat, als vergleichsweise kleiner Club in der japanischen ersten Liga, das Beste draus macht. Ne? Kwee-Jae Cho auch als Trainer, ja, schon ewig dabei. Und ja, es ist ja. Also für Belmare der, ja, ich sag mal, der erste relevante Titel der Neuzeit, sag ich mal. Ne? Würde ich mal so
richtig
sagen.
Richtig. Ja, also großartig gewonnen haben sie bis jetzt noch nicht wirklich was. Zwischenzeitlich auch mal in der zweiten Liga unterwegs gewesen. Und ja, das heißt, seit Kwee-Jae Cho da ist, ist durchaus kontinuierliche Arbeit noch so ein bisschen nach oben zu erkennen, das ist richtig. Seit 2012 ist er übrigens da, um da nochmal den Kreis zu vorhin zu schließen.
Dementsprechend dann der zweitälteste Trainer nächste Saison, hinter eben Matsumoto Yamaga, Yasuhiro Sorimachi war es, glaube ich.
Ja, aber um gerade nochmal die Kurve zum J-League Cup allgemein zu bekommen, wir hatten ja zu diesem Jahr einen Moduswechsel drin, wo man dann aus den 2 7er-Gruppen 4 4er-Gruppen gemacht hat. Und dadurch, dass... zur Erklärung vorneweg, Gruppenphase im J-League Cup ist normalerweise immer so, dass die Teams, die parallel in der AFC Champions League spielen, diese nicht bestreiten und erst ab dem Viertelfinale eingreifen, so dass die Gruppenphase quasi so eine Art... Zeitvertreib eigentlich auch für die 14 Teilnehmer oder gegebenenfalls je nach Jahr auch mehr als 14 ist, die um vielleicht auch so ein bisschen die Chancengleichheit zu wahren. Jetzt ist man aber halt auf die Idee gekommen, von den 2 7er-Gruppen letztes Jahr oder die man die ganzen Jahre davor hatte, auf 4 4er-Gruppen umzustellen, sodass man da also zwangsläufig auch die beiden besten Absteiger des letzten Jahres mit reingeholt hat. Also ich meine, Wanfurei Kofu hat das recht gut gemacht mit dem Viertelfinaleinzug letztlich, aber wo ist der Sinn? Siehst du da einen?
Das geht jetzt ein bisschen tiefer, aber ich habe so das Gefühl, dass die J-League da ein bisschen interessiert dran ist, sag ich mal, diesen Erstliga-Bereich elitärer zu halten. Es fängt damit an, dass die Absteiger eine Kompensationszahlung kriegen aufgrund dieses TV-Vertrages mit eben der Perform Group, in Klammern The Zone, die so viel Geld um die Ohren geschmissen bekommen jetzt über die nächsten Jahre, dass man ja gar nicht weiß, wohin damit und dementsprechend solche komischen Bonuszahlungen macht, wie eben, oh, Entschuldigung, ihr seid abgestiegen, es tut uns jetzt leid, komm, nimmt noch mal ein paar Euro mit, vielleicht habt ihr dann ein bisschen bessere Karten, wieder aufzusteigen. Da wird man auch, glaube ich, in Tokio 3 Kreuze gemacht haben, dass so Magneten wie Tosu jetzt inzwischen mit Fernando Torres nicht abgestiegen ist, dass der Nagoya Grampus nicht abgestiegen ist. Dieser J-League Cup, wie du sagtest, es wirkt in der Vorrunde dann doch eher wie ein Zeitvertreib und dass man jetzt diese beiden, ja, soll ich sagen, Zweitliga-Clubs da irgendwie noch wieder mit ins Boot holt, ist, glaube ich, auch nur wieder darauf gewachsen, dass man irgendwie sagt, ja, komm, während ihr in der zweiten Liga kickt, dürft ihr auch noch mal ein bisschen damit machen. Ob man da so Bock drauf hat, bei 42 Spieltagen.
Richtig.
Ist dann wieder ein anderes Thema, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass der Ligaverband da an, ja, bar jeder Rationalität an auch Fanentscheidungen oder fanfreudigen Entscheidungen trifft. Also von daher, ich sehe es immer noch so, diesen J-League Cup, ich freue mich für Shonan Belmare, dass sie diesen Titel geholt haben. Es ist auch am Ende ein wertiger Titel im Gesamtwettbewerbskonstrukt in Japan. Aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, also nur die sich irgendwie in dieser Vorrunde da im Zweifel auch durchmogeln, sei es jetzt Monte Dio Yamagata oder ähnliches, die dürfen dann halt mal sich freuen, wenn sie gewinnen da in dem Wettbewerb oder viel holen, aber das ist vorher, ist das alles ja zu vernachlässigen. Da bleibe ich weiterhin dabei.
Ja, da sind wir auch einer Meinung.
Ja, das ist gut, das ist eine gute Diskussionsgrundlage. Sonst, ich gucke bald mal auf unser Skript, haben wir außer eben den Themen, die wir uns jetzt fürs nächste Podcasting aufbewahren, keine Themen, die wir abzugrasen haben. Fällt dir jetzt noch spontan was ein? Gerade als deine Premiere, gibt es Kritik, Verbesserungsvorschläge? Hat es dir gefallen? Hast du dich wohl aufgenommen gefühlt?
Obwohl aufgenommen gefühlt habe ich mich durchaus. Ich hoffe mal allerdings, dass das für die Zuhörer nicht langweilig ist, wenn ich da dann plötzlich mal in längere Monologe verfalle.
Überhaupt gar nicht. Also die Alternative wäre gewesen, dass ich einen Monolog hier halte und das wäre weniger spannend gewesen, würde ich sagen.
Naja, gut, also ihr dürft gerne Kritik, auf jeden Fall Kritik äußern oder was man noch besser machen kann. Es war halt das erste Mal, ich bin da eigentlich für alles offen. Schreit einfach, also entweder Twitter oder Transfermarkt auch gerne, falls ihr da unterwegs seid. Da bin ich als Soccerholic unterwegs. Ja, ansonsten, nee, mir fiel eigentlich nichts ein. Aber ja. Vielleicht als Überleitung für euch für nächste Woche könnte man ja aufgreifen, dass es sehr witzig ist, dass sämtliche Torschützenkönige der J1, J2 und J3 dieselbe Torausbeute geschafft haben, nämlich 24.
Ja, das stimmt. Also, das ist auch witzige Fun Fact. Ne?
Und ich glaube, der Mann, der da in der J1 die Krone abgeholt hat, war ziemlich maßgeblich mit dran beteiligt, dass Nagoya hinten raus noch die Kurve gekriegt hat. Von daher würde ich sagen, hören wir vielleicht an der Stelle einfach auf. Und
genau, haben wir jetzt genug geteasert für kommendes Wochenende. Ich würde jetzt noch meine üblichen Werbung machen für unsere Twitter- und Facebook-Kanäle. J-League Germany, wer es noch nicht kennt. Genau, wir haben die Daten bei Transfermarkt, falls es einer irgendwie nicht mitbekommen haben sollte bei den dreimal, wo ich es erwähnt habe. Da auch immer gerne willkommen, wer Lust hat, auch uns in der Datenpflege zu unterstützen oder ähnliches, immer gerne melden. Ansonsten schon mal danke dir, Stefan, dass du so spontan eingesprungen bist. Ich denke, wir haben auch gerade mit dir einen perfekten Partner gehabt für eben diese Themen JFL, J3 League, J2 und hoffe, dass wir das im nächsten Jahr nochmal erweitern können, weil ich noch damit so beschäftigt bin, die Leute dazu zu bringen, dass wir alle hier übers Internet uns miteinander verknüpfen und nicht eben der arme Ben jedes Mal die 3 Stunden hier nach Bonn fährt und wieder zurück am Sonntag, was auch Spannenderes gibt wahrscheinlich. Aber bis jetzt meckert er halt noch nicht, von daher.
Naja, mal gucken. Also eine große Runde mit allen 4 Transfermarkt-Scouts steht ja ohnehin noch aus. Mal gucken, ob wir die vielleicht spätestens zu Beginn der neuen Saison mal auf die Reihe.
Genau, zur neuen Saison. Dann wir machen ja sowieso dann nächste Saison, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, wir werden natürlich dann auch wieder einen großen Transfer-Update sozusagen machen, eine Episode, wo wir uns die Transfers angucken. Wir werden uns so ein oder andere spaßige Dinge einfallen lassen, also followt uns bei Twitter, liked uns bei Facebook, bei Transfermarkt im Asienforum gibt es die entsprechenden Threads, wer auch mal ein bisschen was länger und gehaltvolleres mit uns schreiben möchte. Es gibt einen Discord-Kanal, wer als Gamer unterwegs ist und sowieso Discord anhat, darf auch gern unserem Server joinen, da ist sich so ein bisschen oder hat sich so ein kleiner Chat entwickelt, der auch jetzt nicht immer zwingend mit japanischem Fußball zu tun hat, aber wo man auch einiges mitkriegt, was wir jetzt nicht direkt bei Twitter und so teilen. Und da erreicht man uns auch alle, so ziemlich alle nochmal persönlich, wer Interesse da hat. Es war mir ein Vergnügen. Danke fürs Zuhören jetzt auch über die längere Zeit, auch über unterklassige Themen. Ich hoffe, wir können den einen oder anderen auch noch dafür begeistern. Und wir hören uns dann, mich persönlich dann am Wochenende wieder, den Stefan demnächst auch nochmal, denke ich. Das war, glaube ich, ein ganz guter Einstieg hier für dich. Und bevor es jetzt zu sinnlos wird, genau, danke.
War schon, ja. Jo, take care.
Alles klar, bis demnächst und schönen Adventsabend dann noch.